Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe des Hartschlag-Podcasts. Wie ihr seht, haben wir wieder den lieben Felix zu Gast. Normalerweise laden wir die Leute eher selten, bis gar nicht ein zweites Mal ein. Aber die Folge mit dem Lykanthropen hat euch sehr gefallen, war sehr informativ, sodass wir überlegt haben, ob wir nicht nochmal einen Nachmittag zusammenkommen. Und um das kurz anzureißen, lieber Felix, schön, dass du die Zeit genommen hast, dass wir hier ein bisschen Aufwand mit dir gemeinsam betreiben dürfen. In den letzten Monaten haben wir ja zumindest auf offiziellen Wege wenig voneinander gehört. Erzähl mal bitte, was du gerade so machst, was so gerade deine aktuellen Projekte sind und was bei dir so ansteht.
He is asking a question. He wonders. He watched your latest video. He liked it, but he noticed that you never laugh in your videos. So the question is, do you even have fun sometimes?
Ah. Bueno, mi merienda preferida es solamente un poco de pan, paté de pato, cecina, un poco de queso y mermelada de tomate. Pero si no tienes tantos cojones, entonces solamente tortilla de patata.
Er hat gesagt, dass er großer de Bartonuk-Fan ist, sich sehr gerne die Farvan-Videos anschaut und er würde gerne ein Tattoo von meinem Gesicht auf seine linke Brust haben.
Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe des Hartschlag-Podcasts. Natürlich war das eben ein Gag, wer es nicht verstanden hat. Und wir sind heute südlich von Düsseldorf, wenn wir das sagen dürfen, beim lieben Farvan. Wer kennt ihn nicht? Er ist zur der Verwunderung der meisten auch aus Deutschland, was uns ja freut. Und wir dürfen heute zu Gast sein, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Lieber Farvan, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Fühlen uns geehrt. Ja, zu Beginn sprechen wir eigentlich immer darüber, wie jemand zum Black Metal gekommen ist. Das würde uns auch bei dir brennend interessieren. Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Metal? Was waren deine ersten Live-Konzerte, deine ersten Alben, deine ersten Erfahrungen mit Instrumente? Wie hat dein Umfeld reagiert, als du angefangen hast, plötzlich Metal zu hören? Erzähl mal ausgiebig einen Schwank aus deiner Jugend.
Du weißt, wie ich generell zum Metal gekommen bin?
Ja, das ist zum Black Metal dann.
Ja. Das muss um die Zeit gewesen sein, als ich 12, 13, 14 war.
Also es war 1962?
Ja. Ich glaube, das war Anfang 2000, kann das sein? Ja, es kommt hin. Tatsächlich über MTV, weil damals, ich glaube, das war das zweite... Noch viel schlimmer.
Okay.
Das zweite Album von Linkin Park, glaube ich.
Okay.
Reanimation hieß das. Das war so ein Remix-Album vom ersten Album. Da habe ich das erste Mal verzerrte Gitarren gehört. Points of Authority hieß das, glaube ich. Hatte damals ein furchtbares Video. Und hat mich fasziniert. Dann habe ich mich mit meinen Freunden zusammengetan. Wir haben uns mit Metal auseinandergesetzt. Dann kam ich zu Korn, zu Slipknot. Wurde immer ein bisschen härter. Und
New Metal Schiene.
Über die New Metal Schiene tatsächlich, ja.
Da gibt es ja oft die Debatte, was New Metal für die Metal-Szene bewegt hat. Genauso wie das heute mit dem Metalcore ist. Wird ja auch viel diskutiert. Aber in meiner Erfahrung mit den Gästen bist du tatsächlich nicht der Einzige, der über New Metal zum Black Metal am Ende gekommen ist.
Das muss aber am Alter liegen,
oder? Das kann sein, ja, dass das vielleicht ein bisschen jünger war. Ja, stimmt. Also ich erinnere mich speziell an Bödes Void damals. Und die sind auch 10, 15 Jahre jünger als ich, locker. Und bei denen fing das auch über Korn und so an.
Also, ja. Weil ich bin erst viel später dann zum Heavy Metal gekommen. Das
ist
sehr witzig. Von Slipknot zu Six Feet Under. Meine erste.
TNT-Cover-Version von AC/DC hören. Total ronzig, aber geil. Von der Haunted war so heißt das Album, glaube ich, ne? Mit diesem komischen.
Das TNT-Cover? Ist ja auch für Graveyard Classics.
Aber das ist doch so ein blaues Cover gewesen.
Haunted ist das erste Album, meine ich.
Und da war, glaube ich, das TNT drauf, oder nicht? Dann bin ich mal wieder inkompetent.
Oder ich weiß es nicht.
Nee, da im Zweifel hast du immer recht.
Okay. So funktioniert das. Und dann bin ich irgendwann in Berührung gekommen mit Cradle of Filth. Fand ich eigenartig, gruselig. Der Gesang war komisch, weil wir hatten so eine... Damals gab es ja noch kein Internet in der guten alten Zeit. Und ein Cousin von meinem...
Stimmt, weil du heute auch mit dem Internet nichts zu tun haben willst.
Nein. Der Cousin von meinem besten Kumpel hatte so eine DVD, da war alles Mögliche drauf.
Ja.
Videos, insbesondere Live at Nottingham von Cradle of Filth, hat man da gesehen. Fand ich total faszinierend. Und irgendwann kam dann ein anderer Kumpel, der hat DVD gemacht, nur mit Black Metal drauf.
Mhm.
Mit Edding drauf geschrieben, Black Metal Attacke.
Oh.
So. Und da war tatsächlich alles Mögliche drauf. Und
das war so ein neues Video von Satyricon, was jeder hatte früher wegen Monika Brett.
Zum Beispiel.
Ja, ja gut.
Aber insbesondere Musik, also relativ wenig Videos. Und clevere Idee von der Band, weil Askaraya mit 2 A am Anfang war ganz oben. Und deshalb bin ich relativ früh mit diesem Underground Black Metal in Berührung gekommen. Und Askaraya fand ich erstmal, hat mich total abgeschreckt, weil das ist ja unfassbar gewöhnungsbedürftiger Gesang, in den ich mich dann aber über die Zeit hin total verliebt habe. Und Askaraya finde ich bis heute großartig. Und das muss so die Zeit gewesen sein. Da war ich vielleicht 19, 20. Ja. Also höre ich seit, man kann sagen, seit 15 Jahren ungefähr Black Metal jetzt. Mhm.
Wie ist das denn hier in der Gegend mit dem Black Metal bestellt? Gab es dann die Möglichkeit für dich, als du da eingetaucht bist, auch schnell Konzerte zu besuchen? Oder ist das sehr, sehr schwierig gewesen? Und was waren so deine ersten Konzerte im Black Metal?
Konzerte generell, also hier in der Gegend gar nicht. Hier gab es viel Metalcore.
Mhm. Klar.
Ist ja irgendwann groß geworden hier. Aber Konzerte gibt es ja generell relativ wenig. Hier gibt es nicht viele Locations. Es gibt die Rockfabrik. Mhm. Da spielen aber hauptsächlich Coverbands, lustigerweise. Für Konzerte muss man dann tatsächlich bis nach Oberhausen fahren, zum Helvete.
Da sind wir übrigens demnächst. Ich glaube, wenn es ausgestrahlt wird, ist das schon vorbei. Bei Hallig, Friesk, Bödeswoi.
Hallig habe ich mal in Bochum im Planetarium gesehen. Total.
Letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr wollte ich auch hin, klappte aber nicht. Hallig, super. Immer mal besuchen. Beste Grüße gehen raus. Die kommen nach ins Helvete und da fahren wir hin. Und das ist dann wirklich mein allererster Besuch im Helvete. Ich war noch nie, ja.
Okay.
Ich bin cool gespannt.
Ja,
hört man öfter. Und das ist auch immer voll, wenn da was los ist.
Mhm.
Ja.
Ja. Gut, der Keller ist nicht besonders groß.
Ja, der ist schnell wahrscheinlich einfacher, dann würde ich sagen. Ja.
Ich glaube, da hatte ich noch keinen Führerschein, als ich zum ersten Mal in Helvete war. Und muss man mit dem Zug hin. Ich glaube, 2,5 Stunden sind es hin. 6 Stunden zurück, je nachdem, welchen
Tag man verpasst. Ja, der Morgen ist der erste. Mann.
Weil man muss eigentlich vor 12 Uhr abhauen, aber da hast du halt keinen Bock drauf und dann wartest du bis 4 Uhr morgens und dann dauert es ewig, bis du nach Hause kommst. Also ich glaube, ein erstes Black Metal Konzert war Eternity und Lugubrum. Oder Lugubre.
Die sind super.
Aus den Niederlanden.
Kenne ich. 2016 oder 17 waren die auf dem Water Metal Open Air. Super.
Das ist richtig geil. Ja. Das fand ich gut. Ansonsten zählt Dimmu Borgir, die ich in Wacken gesehen habe.
2012?
2017.
Ich habe 2012. Nee, ich habe die
2007.
Achso, ich nicht so.
Ich bin genauso alt wie Wacken. Da war es Wacken 18 geworden.
Ja. Achso. Ich habe die 2012 da gesehen. Dann ging mir auch ein Tränchen runter, weil ich die über Jahre mal sehen wollte. Und als ich die dann mal, so ist es halt, ne? 30 Jahre hörst du die Musik, du kennst die, du hast nicht die Möglichkeit, die zu sehen, weil die halt so arschselten touren oder sowas. Und in Wacken, da bin ich emotional geworden. Als sie dann so 2, 3 Songs von der End Zone Darkness Triumph finden, die Kenner da draußen wissen, dass das für mich zu den ewigen Top 10 Alben gehört, gespielt haben, da hat mich das schon sehr berührt. Ja. Dimmu Borgir berührt, also mich zumindest berührt Dimmu Borgir live sehr, auch wenn es ein bisschen kitschig geworden ist.
Peinlich ist im Nachhinein, ich glaube, Immortal hatten nach ihrer Auflösung das erste Mal live gespielt da in Wacken 2007 und da kannte ich Immortal noch nicht.
Ja,
weil ich Immortal da nicht gesehen
habe, schade,
wiedergefunden habe, war richtig peinlich im Nachhinein, aber da machst du nichts.
Ja, aber Immortal guckt man sich doch auch nur an wegen diesem Kitsch aus den 90ern, ne?
Ja.
Mit diesen Eisbergen und diesen hier man sagt schon, wie die Krebsgang von gehen wir doch auf Tour demnächst. Sag mal, wie Abbas, genau, ich hab's mit den Namen. Wir haben eben doch drüber gesprochen, auf den Weg hierhin, über Abbas gesprochen, dass er bald eine Tour macht und da wollen wir eventuell hin. Dortmund Junkyard.
Ach, okay.
Da wollen wir dann schauen, ob wir das schaffen. Und ich würde heute auch keiner mehr ernst nehmen, Immortal, glaube ich, wenn die genau diesen selben Auftritt haben wie früher.
Ja.
Aber weil es halt so geil kitschig ist, außerdem das total die 90er triggert, will ich auch sofort zu einem Immortal-Konzert fahren. Ja. Definitiv.
Ja.
Und die Musik ist ja auch gut.
Ja,
es ist ja ganz oft sehr eigenständig, aber gut.
Ja.
Ja. als du da mit diesem satanischen Kram angefangen hast? Wie hat deine Familie darauf reagiert?
Die waren da relativ entspannt. Eigentlich wurde man manchmal an die Tür geklopft, wenn ich laut mitgesungen habe.
Ja.
Bis der Hals kratzt, weil damals hat es ja noch überhaupt keine Gesangstechnik oder irgendwas. Aber im Grunde ganz entspannt. Mein Vater habe ich lustigerweise erst kennengelernt, als ich älter war. Und der ist quasi auch so ein Art Metalhead oder eher Hardrock-Typ.
Ja, ja. Oh, ja. Das war ja auch.
Ja. Ja. Also das war total entspannt. Meine Kumpels damals haben auch Metal gehört. Da gab es nie Probleme.
Das ist gut. Und wann hast du denn für dich beschlossen, Musik zu machen, also selber Musik zu machen? Und woher hast du das Selbstbewusstsein geholt, zu sagen, okay, ich habe Talent?
Das werde ich von mir zum Beispiel nicht behaupten. Das ist eine Sache, die kannst du sagen. Okay, dankeschön. Angefangen habe ich, mein Vater hat mir seinen Bass gegeben damals, da war ich 15. Da habe ich Bass gelernt mit so einer Schallplatte, die du auflegen musstest. Da war dann ein Kurs drauf mit einem Buch, wo du mitlesen konntest und dann hier ein bisschen zupfen.
Du hast wieder bestätigt, dass Bassspielen jeder lernen kann. Also nicht zu sagen, dass du Bass spielen lernen konntest, sondern dass wirklich Bass, glaube ich, oft so ein Einstiegsding ist, oder nicht? Also,
weiß ich nicht. Weil ja, nicht viele Bassisten.
Das war es. Es sei denn, du hast Lemmy, da war so ein
war mir dann schnell zu langweilig, weil ich dachte, Bass ist ja nur, der klingt ja gar nicht so geil wie eine Gitarre, weil ich mochte halt immer verzerrte Gitarren und dann natürlich direkt bei eBay so ein Set gekauft. Ich glaube,
Guitar Hero.
Verstärker, kleiner Verstärker, Gitarre dabei und dann selber alles beigebracht.
Wie lange verfähr?
Da war ich 16.
Da warst du 16, ah, okay.
Das heißt,
also relativ fix, nachdem du...
Ja, mir war schnell klar, Bass, kein Bock drauf.
Okay. Ja. Dann kommen wir nachher zu deinen Projekten. Wir wechseln gleich noch die Location und besuchen den ehrenwerten Proberaum vom Dupaduluk.
Von Document 6 eigentlich.
Ach so. Dann fahren wir da nicht hin.
Enttäuschung.
Ja, nein, Quatsch. Fahren wir gleich hin. Und dann sprechen wir natürlich über deine Musikprojekte. Aber du bist ja jetzt ein international gefeierter Internetstar. Was war der Stein des Anstoßes, dass du sagst, ich mache jetzt Videos? Warum auf Englisch? Warum oft Comedy-Inhalte, die meiner Meinung nach zwar überspitzt dargestellt werden, aber es nicht ins Lächerliche ziehen, was ich ganz gut finde? Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Kanal zu starten? Was war die Ursprungsidee?
Also gestartet habe ich den Kanal 2006. Da habe ich mich bei YouTube angemeldet und dann meine ersten, also anfangs habe ich bloß Gitarrencover hochgeladen. Alles Mögliche von The Beatles, Johnny Cash, dann Inquisition später.
Es ist auch nur ein kleiner Schmuck.
Ja. Und also gesprochen habe ich eigentlich nie vor der Kamera, bis wir dann den Biertest-Kanal, den ich eben erwähnt habe, Eric und Frank TV.
Wer hat übrigens einen Biertest-Kanal?
Nicht reingucken, ist schlimm. Und
dann sind jetzt, ich weiß, die sitzen ja, wenn er das sagt, was ich da nicht gucken soll, gucke ich nicht an.
Das ist der Trick. Ja. eines Abends saß ich mit meinem Kumpel da. Wir haben gesoffen und er hat gesagt, ey, lass uns doch dabei filmen. Das heißt, eigentlich war es Eriks Idee, mich überhaupt mal zu filmen bei Blödsinn machen. Und dann habe ich Zimorok gesehen, ein YouTube-Kanal, ein Typ aus Kroatien, der auch witzige Black-Metal-Videos macht und dachte mir, parodier den doch einfach mal. So, und dann habe ich in unfassbar schlechtem Englisch, weil ich wollte sein Englisch nachmachen, das spricht nämlich, das ist Kroate.
Ja.
Und da habe ich das nachgemacht mit einer katastrophalen Kamera, weil ich auch seine Videoqualität spiegeln wollte, alles Mögliche. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, vor allem auch auf Englisch. Warum, weiß ich nicht. Dass ich gedacht habe, kannst ja noch mehr Videos in dem Stil machen. Und so sind dann damals die Tutorial-Videos entstanden. Wo ich im Grunde mich über Klischees aus dem Black Metal lustig mache, um dann am Ende aber eine Art ernsten Song zu schreiben. Und das ist schön, dass dir das auffällt, dass ich mich nicht lächerlich mache über Black Metal, weil das könnte ich nicht. Dafür ist mir die Musik auch viel zu wichtig. So alles, das verstehen viele Leute, glaube ich, nicht.
Ja,
wenn die Fahrbahn sehen, denken die, ach, der macht sich über Black Metal lustig, das ist ja grauenvoll. Den mache ich aber nicht. Ich mache mich vielleicht über die Fans lustig oder über die Tatsache, dass viele...
Über ein paar Ausprägungen, ja, natürlich, genau.
Ich selber nehmen.
Ja.
Aber die Musik an sich würde ich niemals in einer Comedy angreifen wollen.
Also das ist nämlich auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil gerade im Black Metal die Leute die Musik sehr ernst nehmen. Wir haben ja schon in der einen oder anderen Folge, hatten wir früher schon diskutiert, warum das so sein könnte, weil Black Metal halt nicht so einfach zugänglich für jeden ist. Und da ist natürlich dann die Gefahr groß, sich ins Abseits zu schießen, wenn man die Leute, die sich häufig sehr ernst nehmen, im Black Metal ist es ja so, das wissen wir alle, wenn man denen so auf die Füße tritt. Aber ich glaube, da gibt es die meisten da draußen, die sitzen dann da und können schmunzeln, weil die dann Wiedererkennungswert haben, entweder bei sich oder bei jemandem anders. Und ohne, dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie sich enttappt fühlen. Und ich glaube, das ist eine gute Kunst, sehr humoristisch. Leute, ein Beispiel, wir hatten ja irgendwie vor ein paar Wochen so ein Video, wo wir uns über ein paar Vorwürfe geäußert haben und kurze Zeit später der liebe Verwandte ein Video gemacht, wie so die Tür-Policy ist bei Black-Metal-Konzerten mit T-Shirts. Das müsst ihr sehen, das ist ein Highlight.
Könnt ihr gerne einblenden. Nee, ich werde euch nicht Copyright strike.
Oh, das war nett. Das sagst du jetzt so.
Und dann passiert es doch.
So. Schaut euch das mal an. Das ist, jeder erkennt sich da wieder. Jeder erkennt die Situation, der schon mal auf einem Black-Metal-Konzert war. Und das ist ungefähr auch so die Richtung, in der es geht. Ich finde das auch gut, wenn dieses Video, wo du sagst, wenn Metalheads sich das erste Mal begegnen und dann zusammenkommen oder so. Das sind halt so Clips, die mit einem Augenzwinkern, aber sehr humoristisch sind, die super sind. Also das ist nicht so, dass ich mich da beleidigt fühle oder so.
Mhm.
Und ich glaube, die meisten da draußen auch nicht.
Ja, einfaches Beispiel. Ich hatte mal eine Anfrage von einem größeren YouTuber aus Amerika, der wollte mit mir ein Video machen.
Hast du gerade größeren YouTuber und dann mich dabei und hast diesen gemacht?
Hä?
Schon gut, erzähl weiter.
Der wollte mit mir ein Video machen, normaler Metal und Black Metal. Und was er von mir wollte, war, dass ich mir ein Hello Kitty Gitarrenset kaufe und da Black Metal drauf spiele. Und das ist so eine Grenze.
Nee, das macht
die will ich halt nicht überschreiten. Nein, das ist halt nicht katastrophal.
Ja, da verlierst du also.
Das finde ich nicht witzig.
Ja.
Und das ist. Nee.
Ja, wenn die, das kann ich mir aber auch vorstellen, dass das, dass das deutlich too much ist.
Also, ja.
Ich würde es auch nicht cool finden.
Ja, ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen.
Ja. Ja, und dann hat sich das ja ein bisschen entwickelt hier, dein YouTube-Kanal. Jetzt hast du ja schon einen gewissen Größenstatus erreicht. Hast du damit gerechnet? Oder bist du mittlerweile so weit, dass du in deinen Videos einen gewissen Erfolg planst vorher? Oder haust du einfach mal raus, wo du eine Idee hast? Zu der Ideenentwicklung kommen wir gleich noch. Vor dem Hintergrund, dass du sagst, ja, okay, das könnte sehr gut ankommen bei den Leuten.
Das Ding ist, ich kann relativ gut einschätzen, was gut ankommt. Mhm. Das sind aber meistens Videos, auf die ich keinen Bock habe.
Okay.
Das sind oft so Bestenlisten, die geilsten Sänger hier. Das,
ah, ja, die nehmen wir mal an.
Das sind aber Videos, die keine Kreativität und keinen Aufwand erfordern. Ja. Das mag ich nicht. Ich mag nämlich gern was Neues machen.
Mhm.
Das sind da deshalb oft auch Comedy. Mhm. Wie das ankommt, kann ich nie einschätzen.
Mhm.
Also okay. Das geht alles relativ planlos. Läuft das ab.
Und deine Ideen nimmst du woher? Also du bist ja sehr kreativ. Also dein YouTube-Kanal ist ja ein Mix. Du machst ja Instrumenten-Tutorials zum Beispiel. Wie entsteht ein Black-Metal-Song in einer Minute oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann machst du natürlich auch so Comedy-Dinger zwischendurch. Woher nimmst du die Ideen? Und wie lange dauert das, so ein Ding dann auch zu verwirklichen letztendlich?
Also meistens gehe ich einfach spazieren.
Mhm.
So ohne Musik. Absichtlich dann, also ich nehme mir vor, du denkst dir jetzt irgendwas aus, geh dann spazieren und da ich an A-Fantasie, nennt man das, glaube ich, leide,
mhm.
Ich kann mir keine Bilder im Kopf vorstellen. Also wenn ich die Augen zumache und du sagst mir, stell dir einen blauen Kreis vor, ist schwarz.
Okay.
Ich kann mir nichts vorstellen und das Einzige, was ich mir, was in meinem Kopf passiert ist, ich denke mir Dialoge aus. Oder Situationen, wo zwei Leute aufeinandertreffen, die vielleicht nicht aufeinandertreffen sollten. Und so entsteht dann in meinem Kopf so eine Art Geschichte, Dialog. Oft ist der Joke am Ende klar und ich versuche nur irgendwie dahin zu kommen.
Mhm.
So entsteht das dann meistens. Und die Ideen kommen halt aus Situationen, die ich erlebt habe, die ich mir ausdenken kann. Oder was Zuschauer mir schreiben. Manchmal kommen da auch Ideen her von denen. Das T-Shirt-Video ist tatsächlich von einem Zuschauer gekommen,
okay.
Der rausgeschmissen wurde, weil er, ich glaube, ein Bootsum-Shirt anhatte.
Ja, ja, ja.
Dann habe ich mir gedacht, Moment mal, da kannst du ein Video draus machen.
Ja, dann, das ist auch so eine ewige Diskussion, da hatten wir auf der Autofahrt auch, weil wir jemanden mitgebracht haben, der das Video noch nicht kannte, der hat sich das dann angucken müssen, weil wir das sehr lustig fanden. Diese Diskussion hatten wir auch, dass es ja auch in Teilen ja auch ad absurdum gestellt wird, wenn man, gut, in diesem Bezug jetzt ad absurdum sagen, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber wenn man da so Bands miteinander mixt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, wenn du dann auf so einer Liste eine offene NS-Black-Metal-Band hast und dann hast du auf dieser selben Liste eine Band, die wo nichts bestätigt ist, wo nur irgendeiner mal irgendwas behauptet hat,
ja,
genauso auf der Liste. Und dann wird es
ja
affig.
Ja, es wird dann willkürlich auch.
Ja, ja, genau.
Schreib einfach irgendwas drauf, von dem man mal vielleicht irgendwas gehört hat.
Genau, genau. Und gut, dann gehen wir auf Nummer sicher, bevor wir uns da in die Nessel setzen, dann lieber keinen Merch. Ja,
das, genau.
Das ist so. Also das ist sehr humoristisch, Leute, schaut euch das an. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal bis hierhin. Wir wechseln gleich mal die Location und dann wird es ein bisschen nerdig. Vielleicht haben wir dann noch den einen oder anderen weiteren Gast, der sich ein bisschen auskennt, weil da muss ich, bin ich raus.
Also so?
Ja, vielleicht. Und wenn wir nett sind, setzen sie sich vielleicht auch nackt dazu. Dann danke ich erstmal bis hierhin und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.
Dankeschön.
Herbs, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich.
Wir haben die Räumlichkeit gewechselt. Erzähl uns doch mal bitte, wo wir gerade sind.
Wir befinden uns gerade im Proberaum von meiner Grindcore-Band Document 6, wo ich allerdings auch schon Dobatoluk-EPs aufgeräumt habe.
Aha. Der ist ja relativ überschaubar, jeder Raum. Mit wie vielen Leuten seid ihr drin?
Drei.
Drei. Und zuerst die offensichtliche Frage, wie geht Grindcore und Black Metal zusammen?
Also die Grindcore-Band habe ich mir nicht ausgesucht. Die haben mich gefragt, willst du Gitarre spielen in der Band? Ich dachte, klingt nach einer eigenen, einzigartigen
Gelegenheit.
Klingt nach einer Gelegenheit. Sagst einfach mal ja und macht Spaß. So, ich höre selber wenig Grindcore, bis gar nicht.
Ja.
Aber macht Bock, damit zu spielen. Wir spielen live oft, das ist immer spaßig.
Cool,
ja, das macht Spaß.
Und wie kann man sich eure Musik so vorstellen, Grindcore? Also ich kenne ja eine typische Guatalax oder so mit diesem Gegrunze.
Ja, das ist ja kein Grindcore.
Sondern?
Gore-Grind.
Entschuldigung, mein Fehler.
Und Gore-Grind zeichnet sich immer durch ganz viel Rhythmus aus, da kann man mittanzen.
Okay.
Grindcore ist mehr wie Hardcore-Punk, nur schneller.
Nur noch schneller.
Ja. Und so kann man sich Document 6 auch vorstellen. Sehr chaotisch. Drei Leute singen gleichzeitig, also es ist Krach.
Mhm. Bevor wir dann auf deine Band Dobatoluk kommen, würde ich gerne wissen, was bedeutet eigentlich der Name Favan?
Das ist Norwegisch für Gewässer.
Mhm.
Drückt meine Naturverbundenheit aus und den Namen Favan habe ich mir ausgesucht, weil da die meisten Buchstaben meines eigenen Namens drin vorkommen. Frank.
Mhm, okay.
So einfach.
Jetzt wisst das auch. Und Dobatoluk?
Gegründet 2007.
Ja, Metallum steht was anderes. Metal Archives.
In Metal Archives steht 2012. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil da der erste Release war oder so. Mhm. Egal. 2007 gegründet. Da war ich noch jung. Ich dachte mir, wie kannst du deine Black Metal Band nennen? Wo hat Bozum denn seinen Namen her? Ah, das Ringgedicht aus der schwarzen Sprache. Nimm noch ein Wort aus dem Ringgedicht und das war Dobatoluk. Und ich fand schon immer den Namen Sepultura gut.
Mhm.
Und ich wollte was mit viel U, weil das klang gut. Sepultura, Dobatoluk und das war wie die Faust aufs Auge.
Und gibt es eine Bedeutung?
Das heißt, herrschen, knechten, sowas bedeutet.
Jetzt ist das ja, wenn ich richtig informiert bin, eine reine Ein-Mann-Kapelle. Lass uns mal teilhaben, wie entsteht eigentlich so ein Song? Von der Grundidee her bis zu dem Moment, wo du sagst, okay, ich spiele das jetzt ein und wie läuft das dann mit dem Einspielprozess?
Meistens entstehen die Songs beim, wenn ich einfach mit der Gitarre rumklimper, oft auch ohne Verstärker dann, also ohne Verzerrung. Und nach und nach kommen dann Riffs zusammen, manchmal passt es, manchmal nicht. Ich lasse mich dann von so einer Art kreativen Fluss treiben. Und als erstes stehen immer die Gitarren. Ich habe dann so einen Pool an Gitarren, aus dem ich schöpfen kann.
Haben
und
wir ja eben gesehen.
Ach so.
Ja, ja, die zu Hause. Ja.
Pool an Riffs wollte ich eigentlich sagen.
So.
Nicht Gitarren. Ja, aber gut, dass du es erwähnt hast. Ja. Und dann mache ich relativ schnell das Schlagzeug, was ich dann auch schon im Hinterkopf habe, während ich die Gitarre spiele. Hier könnte ein Blastbeat sein, hier könnte es langsam sein, etc. Ganz zum Schluss kommt der Bass. Dann die Lyrics erst. Und dann nehme ich das auf. Meistens im Auto immer noch. Also den Gesang nehme ich immer noch im Auto auf.
Ach.
Ja, ja. Oder hier im Proberaum.
Okay. Und warum nimmst du das im Auto oder im Proberaum auf?
Ja, weil ich zu Hause nicht rumschreien kann.
Ach so. Ja, das liegt doch mal. Sieht aber bestimmt witzig aus, wenn du vor der Tür zu Hause im Auto sitzt und dann anfängst, dann zu singen.
Nee, ich habe extra einen Ort, wo ich dann hinfahre.
Ach so, okay. Also, ist klar.
So, als würde ich da die Nachbarschaft zusammenbrüllen.
Ja, das wäre gut auf so einer Ampelkreuzung, auf so einer Insel und dann. Was möchtest du denn mit deinen Songs aussagen? Hast du da ein stringentes Thema, worüber du dich ausdrücken willst? Also es gibt ja viele Bands, die sich im Herr der Ringe über das Universum bewegen oder so. Und ob du da auch so in eine bestimmte Richtung gehst und erkläre den Leuten, die es nicht wissen, ich wusste es bis eben auch noch nicht, was eigentlich Baba Yaga ist.
Baba Yaga ist eine slawische Märchenfigur und davon handelt das Album tatsächlich auch. Erzähle Baba Yaga ist eigentlich, man könnte es ein Konzeptalbum nennen, weil es grundsätzlich von Märchen handelt und wie der moderne Mensch irgendwie den Kontakt zu Mystik verloren hat.
Mhm.
Davon handelt das ganze Album. Aber grundsätzlich, ja, Dubatoluktin oft Transzendenz, sowas. Die EP, die ich gemacht habe, aus anderen Augen, handelt vom Krieg und vom Tod eines Soldaten und wie er dann am Ende in Jenseits übergeht. Aber das ist auch relativ lose miteinander verbunden.
Mhm.
Aber das sind so die lyrischen Themen, kein Fantasy.
Okay, das heißt aber, wenn du eine Idee hast, ein Album zu schreiben, hast du auch immer ein Thema im Hinterkopf, woran du dich dann angelst. Weil du auch sagtest, zuletzt kommen die Lyrics. Dann kann ich mir vorstellen, wenn du dann die Musik schon drin hast, dann hast du ja auch schon ein Gefühl für ein Thema vielleicht. Und dass du dann versuchst, also zu sagen, okay, ich muss mich jetzt an Thema XY ranhangeln, damit es ein Konzept bleibt.
Tatsächlich wird mir das gerade erst klar, wo du sagst, aber scheinbar ist das so, dass ich irgendwie für ein einziges Release zumindest auch ein einziges Thema haben will. Das hast du interessant beobachtet, war mir bis gerade auch nicht klar, aber ja, scheinbar.
Ja. Hast du denn schon Ideen fürs nächste Album? Oder bist du jetzt, oder sagst du jetzt, erzähle Baba Yaga ist ja relativ frisch, ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre oder so?
Ein Jahr.
Genau. Und sagst du, okay, das muss jetzt wirken, weil es ja zumindest in meiner Bubble relativ häufig auch in unseren Jahrescharts genannt wurde, zum Beispiel damals. Oder bist du schon dabei, neue Musik zu entwickeln, neue Musik, oder hast du schon Ideen? Wenn du sagst, du hast ja schon einen Pool von Riffs.
Zurzeit nicht.
Weil ja, okay.
Alle aufgebraucht.
Also, okay.
Wir überlegen, also ich und mein Session-Schlagzeuger, wir überlegen, die EP aus anderen Augen nochmal neu aufzunehmen.
Okay.
Neues Material, denke ich drüber nach, ja. Ich hatte im Kopf, dass es ein bisschen brutaler wird, mehr Richtung Black Death Metal geht oder War Black Metal.
Oh,
aber da bin ich noch nicht sicher, ob das zu Dubatoluk passt. Das werde ich dann selber raus.
Oder dieses War und Raw Black Metal, das geht ja fast in eins über, da fließen schon fast. Da musst du aber selbst in der Black Metal hörst ja noch einen Zugang zu haben. Also das finde ich, selbst
ja,
wenn du in Black Metal drin bist, musst du ja, ist es schwierig, da einen Draht zu. Ich habe dem einen oder anderen Bekannten, der Raw Black Metal macht, schon oft Diskussionen gehabt, oder was heißt Diskussion, das klingt so negativ, aber Debatten gehabt. Ich wüsste nicht, wann ich die Musik hören sollte, sage ich ihm immer. Das kannst du höchstens, wenn du durch Berlin in der S-Bahn fährst und siehst, was da für Leute rein und rausgehen. Ich glaube, dann kannst du dir dieses Raw Black Metal anhören, aber ich sitze nicht zu Hause entspannt, setze mir Kopfhörer rein und höre Raw Black Metal.
Mhm.
Das funktioniert, also für mich funktioniert das nicht, aber ich bin ja auch eher der Why are you gay, Black Metal Typ? Also bei mir muss es auch ein bisschen emotional sein zwischendurch oder ja, muss auch die Harmonien stimmen. Aber so eine.
Ja, ich mag den Kontrast ganz gerne. Im Sommer gehe ich tatsächlich gerne spazieren und höre mir dann sowas an.
Ja, ja. Was sind da so deine Favoriten, für die, damit die Leute auch ein bisschen was hier, Zettel und Stift jetzt, damit die auch was mitnehmen für zu Hause? Was läuft denn gerade so bei dir, gerade im Sommer, bei den Temperaturen, obwohl wir ins Ausschlag haben, wir ja schon Herbst.
Was habe ich denn zuletzt gehört? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das war Prediction aus Österreich. Ich bestelle immer neuerdings regelmäßig, ich sag mal, 5 Tapes im Monat. Die höre ich mir dann an beim Spazierengehen. Deshalb fällt es mir oft schwer, mir Bandnamen zu merken, weil das oft, ich würfe das so oft durcheinander.
Kenne ich.
Ja. Was waren das andere? Ich komme da nicht drauf. Mhm.
Aber du sagst gerade, du bestellst Tapes. Hat das einen Grund, warum du Tapes bestellst? Oder ist das nur diese reine Nostalgie? Weil die Preise gehen ja mittlerweile, was habe ich gesehen, weil es gibt ja mittlerweile Veröffentlichungen, kosten Tape 15 Euro oder was. Und das ist ja egal.
Ja, das ist das Thema. Also mehr als 10 Euro würde ich auch nicht ausgeben. Mhm. Nostalgie ist es nicht, dafür bin ich zu jung.
Oh, also stimmt,
ich bin 34.
Ja.
Mir hat das auf einmal Spaß gemacht, Tapes zu hören, weil die zwingen dich irgendwie dazu, ein komplettes Album zu hören. Auf CDs kannst du Songs skippen.
Mhm.
So, wenn du sagst, ah, den will ich jetzt nicht hören, machst du einen weiter. Mhm. Und Tape machst du an und bist quasi gezwungen durchzuhören.
Mhm.
Je nachdem, ich glaube, es gibt Tape-Recorder, die auch Songs skippen.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich bin ja noch mit der Walkman-Generation groß geworden. Es gab dann die waren dünn, die waren schwer, und da konntest du wirklich einen Song vorspulen. Also das war natürlich erkennt der Walkman dann früher, okay, jetzt die Frau ist stille und dann setzt sich nur ein, ne? Aber das war der heiße Scheiß und die waren auch richtig teuer. Also die Walkman-Generation vermisse ich auch ein bisschen, ist wirklich so. Aber ja, wie du das sagst, da konntest du früher auch nur 1 oder 2 Kassetten mitnehmen. Und jetzt hast du halt, wenn du unterwegs bist, Spotify zur Hand oder sowas oder YouTube oder so ein Kram. Und hast halt unfassbar eine Menge Musik. Und da sagst du ja einen richtigen Punkt. Du bist gezwungen, dich mit der Musik intensiver auseinanderzusetzen.
Mhm. Ja.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, ja.
Das mag ich sehr gerne. Wobei, ich habe echt Schwierigkeiten, gute Walkmans zu finden heutzutage. Also die besten sind die gebrauchten. Neue
gibt's nicht mehr.
Grauenvoll.
Ja gut, wer produzieren will, das ist ja dann auch nur noch Sparte, ne? Also muss ja...
Ich hatte mal einen neuen gekauft, der ist auseinandergefallen, als ich den bekommen habe. Den habe ich sofort weggeschmissen.
Ja, okay.
Eine Katastrophe.
Ja. Und Felix, wie ist das mit dir? Hörst du zwischendurch noch Musik per Tape oder wie genießt du Musik?
Tatsächlich mehr Spotify und alles, was man unterwegs machen kann.
Okay.
Ich mich zeitlich weniger zu Hause hinsetze und sage, ja, jetzt höre ich mal in Ruhe Musik. Da ist irgendwie keine Zeit mehr über für. Sondern dann ist tatsächlich irgendwas, was ich halt auf den Ohren oder während der Autofahrt.
Mhm.
Und da bietet sich meistens Spotify. Oder wenn es Sachen sind, die nicht bei Spotify sind und ich die unbedingt hören will, dann gucke ich, dass ich das irgendwie vorher aufs Handy lade.
Okay, also das ist, da kriegen wir einen guten Bogen auch zu dem Thema Ein-Mann-Black-Metal-Band, weil es gibt ja diese sehr puristischen Black Metaller, die sagen, okay, ein Mann, Black Metal Bands sind scheiße, weil dieser Entstehungsprozess der Musik ist halt sehr eingeschränkt,
ja.
Weil ja nur die eigene Idee umgesetzt wird und nicht so 5, 6 andere Sichtweisen auf so ein Lied fällt. Und die ja dann auch sagen, pass auf, ich habe mir bewusst einen Kassettenrekorder ins Auto gebaut, also oder bauen lassen, damit ich Kassetten hören kann wieder. Und Schallplatten, die wirklich diese neue, wie soll ich sagen, Welle der Musik, die wir jetzt so haben mit diesen ganzen Ein-Mann-Kapellen und diesem ganzen Online-Zeug, wo du ja sagtest, dass du da ja auch kritisch gegenüberstehst, wo das ja einhergeht. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ja, pass auf, was machst du denn für Scheiße? Bist du nur im Internet unterwegs? Warst eine Ein-Mann-Kapelle? Das ist ja genau das, was ich im Black Metal nicht will.
Ja, was soll ich dazu sagen? Wir kommen im 21. Jahrhundert.
Ja,
weiß ich nicht. Natürlich, ich verstehe das natürlich, dass wenn Leute so einen Black Metal-Typen auf YouTube sehen oder im Internet vor allem stattfindet, dass das eigenartig ist. Ich finde das auch eigenartig. Mhm. Also wenn ich nicht selber Dubatoluk machen würde, würde ich es mir auch nicht anhören. Mhm. Weil ich weiß, da ist so ein YouTube-Comedy-Typ dahinter. Da kann ich Kunst von Künstler tatsächlich nicht so stark trennen. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich kann mir Dubatoluk nicht anhören. Ich wäre tatsächlich genauso.
Da fällt mir ein, wir haben freundlicherweise ein Badge und eine CD von einem guten Verwandten geschenkt bekommen, die wir unter euch verlosen. Legt einen Kommentar unten drunter, was ihr besonders sexy an Verwandten, wenn es die nackten Füße sind.
Kommt kein lässiger Kommentar.
Wenn es die nackten Füße sind. Schreibt das mal ruhig in die Kommentare und dann machen wir es ähnlich, wie wir das damals mit den UTPS-Tickets gemacht haben. Per Glücksrate wählen wir dann am Ende aus, wer dann eine signierte CD und ein Patch bekommt. Dabei fällt mir ein, wir haben eben die Durbatoluk auf der Hinfahrt nochmal gehört, die erzähle Baba Yaga.
Auf dem Fall nachher.
Ja, yeah, genau. Nee. Und der Gesang ist sehr auffällig.
Aha.
Der ist sehr, wie soll ich sagen, präsent, prägnant, in Teilen anstrengend.
Das hat Doc Rock auch schon mal gesagt, genauso anstrengend
ja? Gesang. Ja, ja. Ist das Absicht oder?
Das liegt an meinem Gesangstalent. Oder okay. Fehlenden Gesangstalent.
Okay. Ja, weil es halt sehr offensiv ist.
Darum meinst du, dass es relativ laut im Mix?
Das kann sein, dass es vielleicht daran liegt, dass es, wenn es vielleicht ein, zwei Spuren leiser wäre, dass es vielleicht dann nicht so...
Es kann sein, ich habe das Album noch nie im Auto gehört.
Ne? Ja.
Ja, sowas kann immer wieder passieren.
Mhm. Aber das heißt, mixst du deine Alben auch selber dann am Ende?
Ich mache alles selber, ja.
Ach, okay, also du gibst das nicht ab in externe Hände, in ein Studio und sagst, hier, mach mal fertig?
Nee, aber das hört man auch, oder?
Also, ja, das ist ja jetzt der Punkt.
Das ist ein Amateur gemixt.
Das ist ja jetzt der Punkt. Willst du das denn alles bei dir belassen? Willst du das wirklich auch in Zukunft so beibehalten, dass du alles immer selber machst? Oder sagst du, okay, da ist vielleicht doch eine Expertenmeinung von jemandem, der sich auskennt, nochmal wichtig?
Also ich mag es, die Kontrolle über alles zu haben.
Ja.
Und ich glaube, wer war das? George R. R. Martin hat mal gesagt, Kunst ist keine Demokratie.
Ja. Das stimmt.
Es war schon ein großer Schritt für mich, überhaupt mich für einen Schlagzeuger zu entscheiden, dass ich sage, ich gehe weg vom Drumcomputer und engagiere einen Schlagzeuger. Das ist schon mal der erste Schritt gewesen. Ob ich das Mixing aus der Hand gebe, ja, weiß ich nicht, vielleicht.
Ja, und wie sieht das aus? Hast du irgendwelche Pläne, mal live aufzutreten mit Durbatoluk? Und wenn ja, wie wird das aussehen?
Pläne gibt's, aber keine konkreten. Also ich hätte einen Schlagzeuger, der live für mich spielen würde. Das ist der gleiche, der auch Erzähle Baba Yaga eingespielt hat.
Kennt man den hier woher?
Der spielt bei Vorgar.
Okay.
Der war im Summer Breeze kürzlich. Sonst hat er, ja, er spielt überall mal Session Drums. Ist halt ein Session Drummer. Genau. Gesang würde ich natürlich machen.
Mhm.
Ich bin nicht sicher, ob ich dabei ein Instrument spielen kann. Je nachdem bräuchte ich natürlich dann Bassisten und oder zwei Gitarristen.
Mhm.
Felix, hast du Bock?
Hast du überhaupt Zeit? Felix, müsste für die Leute, die hinterm Stein leben, der Felix ist aktuell auch Session-Sänger bei Batuschka, bei den echten Batuschka oder bei den falschen Batuschka?
Das ist eine sehr dumme Frage. natürlich gibt es nur eine Batuschka.
Okay.
Und da bin ich.
Ja, und ja, dann verknüpft euch jetzt mal hier und dann spielst du ja bei Durbatoluk in Zukunft.
Ach so.
Ja, also wie gesagt, Pläne gibt's für live, aber ich glaube, das ist noch relativ weit in der Zukunft. Also nicht vor 2025.
Okay. Gab es denn schon Fragen von Veranstaltern oder so, dass die mal gesagt haben?
Nein.
Ne? Ja, gut, wenn die wissen, dass du nur ein Mann-Projekt bist, ist es eh nur ein bisschen schwierig.
Ja, das sowieso. Und ich weiß nicht, wie bekannt der Name überhaupt ist.
Okay.
Kann ich nicht einschätzen.
Jetzt nach dem Podcast ist natürlich weltweit.
Ja, ob ich.
Natürlich groß. Nein, also, wenn es da mal Pläne gibt, dann lass uns das mal wissen. Okay, anschauen würde ich mir das gerne mal. Ja, Felix, jetzt bist du dazu gestoßen.
Ja.
Du warst ja skeptisch, ob du überhaupt was beitragen kannst, was Kompetentes hier in die Runde.
Ja, ich wollte den Fokus nicht ablenken. Ja, mit Session-Gitarre, falls das jetzt ernst war, ist es, weil da haben wir ja vorher einmal drüber gesprochen, so dass ich eigentlich mir immer vornehme, etwas kürzer zu treten, weil ich mich immer breitschlagen lasse, bei hin zum Kunst irgendwie Session zu machen.
Nur mal so als Beispiel. Nagarod, Agypni, Batuschka, hin zum Kunst. Nur so als Thema.
Nein, aber es ist halt, es nimmt halt schon viel Zeit ein, dann immer, wie jetzt kürzlich war ich bei Theodoxin für ein Gig und dann halt ein ganzes Live-Set zu lernen.
Ja.
Ne, ist dann halt immer schon viel Arbeit. Aber dann kommen natürlich immer solche Sachen, wo dann halt sich Gelegenheiten ergeben, wo man dann ganz schwer nur Nein sagen kann und dann doch eher zu Ja tendiert. Klar, warum nicht?
Sorry.
Also.
Ich finde, mal ohne Scheiß, ich finde so eine YouTuber-Black-Metal-Band finde ich ganz geil.
Das klingt grauenvoll, muss ich sagen.
Man müsste an dem Namen arbeiten.
Ja, ja, man sollte sich die YouTube-Begbetter nennen.
Du übernimmst das Marketing schon mal nicht.
Ja. Ja, dann machen wir, ja, dann ist Doc Rock natürlich mit rein. Was macht der für einen Job? Ich weiß es nicht. Background-Tänzer?
Tänzer auch.
Ja, ja, genau. Der, gut, der hat natürlich das perfekte Radiogesicht. Ich weiß nicht, ob der für die Bühne, aber das sind alles Zukunftspläne. Wahrscheinlich steht die Band eher als ein Dubatolo Live-Gig, aber wir sind, wo wir eben so abrupt abgebrochen sind, ist die Zukunft von Dubatolo. Du hast gesagt, du hast jetzt nichts mehr im Schrank, aber wir sind nicht drauf gekommen, ob du schon irgendwelche Ideen hast, wie es eventuell weitergehen könnte oder ob du sagst, okay, ich mache jetzt erstmal hier anderthalb Jahre Pause und schaue dann, wenn es wieder kommt. Oder bist du eh so ein koordinierter Typ, was die Musik angeht? Oder bist du eher, es muss dann kommen und dann lege ich los?
B,
okay. Also auch sehr emotionsgetrieben.
Ja, ja, ja. Ist jetzt nicht so, als dass ich sage, ich muss jedes Jahr irgendwas rausbringen. Mhm. Oder in einem gewissen zeitlichen Abstand. Es kann auch sein, dass jetzt 10 Jahre nichts kommt. Mhm. Aber ich habe den Schlagzeuger schon bezahlt für die nächste EP. Mhm. Also das steht fest, dass eine EP werden wird und kein Album. Aber der Rest steht in den Sternen.
Und wie ist das bei dir? Du schreibst ja auch selber Musik. Bist du da eher der Termingetriebene für dich oder machst du das auch nur nach Lust und Laune?
Ich mache das nach Lust und Laune und Termin, so halb und halb. Aber ja. Tatsächlich bin ich so einer, der viele Projekte gleichzeitig anfängt. Mhm. Und meine Musik stelle ich dann irgendwie tatsächlich immer hinten dran. Mhm. Und dann dauert das so lange. Deswegen eigentlich wollte ich dieses Jahr schon ein neues Album rausbringen. Und habe noch nicht mal angefangen, die Sachen aufzunehmen. Also es ist alles fertig, aber weiß ich nicht, irgendwie komme ich dann nicht dazu.
Hast du da dieselben Parallelen? Also du spielst auch alles alleine ein wahrscheinlich und mixst du das auch alles selber oder gibst du das ab?
Nee, da bin ich jetzt seit, ich weiß nicht, seit wann der Tobi von Roadkill Music Production meine Sachen bei YouTube, also von meinen Songs, die
genau,
Sachen das, mischt.
Ja.
Seitdem bin ich echt auf dem Weg, dass ich nie meine eigenen Sachen mix, weil ich gemerkt habe, was das halt für ein wahnsinnig großer Vorteil ist, wenn halt neutrale, andere Ohren deine Sachen halt mixen. Weil ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber auch wenn du alle Instrumente spielst und deine Songs schreibst, bist du trotzdem immer noch bei dem Song, bin ich dann immer so, ah ja, die Drums sind geil. Und dann unterbewusst hebst du dann immer, weiß nicht, dann ist es ja doch lauter.
Ah,
und
okay,
halt so,
ja.
Ah, der Blastbeat ist halt so.
Ja, 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 ja.
Also klingt halt super. Und deswegen versuchst du dann halt doch irgendwie immer ein Instrument zu präferieren und dann zu sagen, ja, der hat halt mehr Aufmerksamkeit verdient. Und das ist mir dann aufgefallen, als der Tobi das erste Mal Sachen für mich gemixt hat, dass das halt dann rund und voll klingt. Ne? Und dass dann halt das ein besseres Gesamtbild gibt. Und deswegen bin ich doch da, dass ich halt alles gerne selber aufnehme, auch Mikrofonierung mache und so weiter. Aber sobald es ans Mixen geht, gebe ich das lieber ab. Was aber auch am Anfang schwer war. Also
ja,
man will immer alles selber machen, damit es richtig wird.
Ja, ja, genau.
Und dann ja, und dann halt irgendwann mal zu sagen, weil der Tobi hat mir das, also nur mal so am Rande, der Tobi hat mir das monatelang oder noch länger immer angeboten. Der ist der Hausmischer im Helvete in Oberhausen auch.
Ach so.
Und der hat mir ganz oft angeboten, so, hey, wenn du Bock hast, ich mixe dir gerne deine Sachen. Und ich so, ja, ja, ist nett und so. Und er so, gar keinen Fall. Also, ich mach meine Scheiße selber. Und ja, das war ein ganz großer Schritt, der mich sehr viel gekostet hat. Aber seitdem, beste Entscheidung.
Ever. Jetzt hast du unglaublich gute Werbung für
Roadkill
andere Mixer gemacht. Oder ja, ja das, ja.
Ja, genau.
Muss ich mich da vielleicht mal melden.
Ja, unbedingt. Also den nehmen wir zum Beispiel jetzt auch bei Agrippin live mit und so. Und der mischt dann auch Sachen dafür.
Okay.
Weil, ich weiß nicht, da habe ich, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber das ist halt, wenn du so Leute findest, mit denen du gut arbeiten kannst. Beim Tobi ist das mittlerweile so, ich schicke ihm meine Spuren. Sag ihm nichts dazu.
Aber,
ja. Also wirklich mittlerweile, ich sag ihm keiner, ne, das soll so und so klingen oder so. Und er schickt mir einen Mix zurück, wo einfach alles eins
anpasst. Ja.
Vielleicht mal eine Änderung oder so.
Ja, aber das ist halt ja
unbezahlbar.
Das betrifft ja aber auch viele Sparten. Also wenn du das so sagst, in dem Bereich Abmischen ist das ja so, wir waren gerade auf dem Festival und wenn das ist wirklich Gold wert, wenn im Ablauf wirklich alles, dass man sich nicht mehr unterhalten muss, sondern wirklich nur noch, wenn irgendwas Ungereimtes ist, dass das wirklich wie so eine eingeölte Maschine läuft, dass jeder weiß, was der andere macht und so weiter und so fort. Und dass man weiß, mit dem Ergebnis sind wir dann auch zufrieden. Also das ist Gold wert. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung berichten, als ich dann irgendwann angefangen habe, auf Bühnen zu arbeiten, dass der Tonmann bei uns immer noch mal drüber gucken wollte, ob auch wirklich alles gut ist und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich den aber zwei, dreimal von der Bühne geschmissen, weil es mir hart auf Eier ging, weil deswegen nur nach vorne kommt, 3 Minuten länger brauchen oder was. Und mittlerweile läuft das auch wie eine Eins. Und so wird das wahrscheinlich auch sein, dass du genau weißt, ich gebe da meine ganzen Rohdaten ab und dann funktioniert das und das läuft. Und wenn du das jetzt aber so hörst, ist jetzt nicht so, es soll jetzt auf keinen Fall dastehen, okay, deine Idee von deiner Musik hat nicht diesen selben Stellenwert. So soll das auf jeden Fall nicht rüberkommen, sondern es ist halt eine andere Philosophie, die dahinter steht. Ja, ja. Und du wirst ja auch schon drüber nachgedacht haben, was, wenn wir jetzt Werbung dafür gemacht haben, dass es ja gut ist, das außer Hand zu geben, mach du doch mal Werbung dafür, was das Gute daran ist, das selber zu machen.
Du kannst halt genau das abbilden, was du im Ohr hast, oder genau das transportieren, was du transportieren willst, zumindest so, wie du es selber wahrnimmst und in der Hoffnung, dass die Leute es genauso wahrnehmen. Wenn der Mix zum Beispiel relativ trocken ist oder mit sehr viel Hall etc., ist natürlich was ganz anderes, als wenn es ein super sauberer Mix ist etc. Und ich mag Kontrolle einfach über meine eigenen Sachen. Ich meine, ich würde einem externen Mixer mal eine Chance geben. Ich habe das einmal gemacht, das war scheiße.
Okay.
Aber das war vielleicht auch eine schlechte Erfahrung. Mal schauen.
Also, liebe Mixer, wenn ihr das hört, knallt ihr mit Bewerbung zu. Da habt ihr ein Zukunftsprojekt.
Fahrwarn@gmx.de.
Mit Doppel-N am Ende.
Ja, wichtig. Nicht ja. 2a.
Ja, ich würde sagen, dann nähern wir uns auch langsam dem Ende von dem Gespräch. Ist denn irgendwas, und die Bühne gehört jetzt komplett dir, es wird nichts zensiert, ist irgendwas, was du gerne der Community mitteilen möchtest? Du kannst jetzt alles sagen, was du willst, sei in die Kamera.
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mhm. Und ich entschuldige mich bei der Community. Ich weiß nicht, wie viele True Black Metal Heads dazu gehören. Es war nicht meine Idee, hier aufzutauchen. Also, dass sie den Clown von YouTube hier eingeladen haben, geht komplett auf Hartschnacks Nacken, sage ich.
Ja.
Entschuldigung. Das ist alles, was ich sage.
So. Das ist so. Deswegen freue ich mich, dass wir da auch zusammengekommen sind, weil ich, wie ich ja eben erklärt habe, ich glaube, dass du bei den allergrößten Fans ja trotzdem ernst genommen, bei den allermeisten Fans, nicht allergrößten.
Ja, ich glaube, die meisten verstehen auch, was ich
tue. Ernst genommen, genau, fühlst. Und wenn nicht, Kritik bitte bei ihm und nicht bei uns in dem Kanal, ja. Daumen runter bei ihm, nicht bei uns.
Daumen runter ist genauso gut wie Daumen hoch.
Ja, egal. Ich freue mich jedenfalls, dass Felix uns auch begleitet hat. Wir hatten längere Zeit ja darüber gesprochen, dass wir endlich mal wieder irgendwas zusammen machen können. Da haben wir gedacht, okay, die beiden waren eh schon im Gespräch. Mensch, wir müssen mal irgendwas zusammen machen. Und dann haben wir die Chance genutzt und ein bisschen Networking betrieben. Und wenn da was Schönes bei rumkommt, möchte ich gerne Papa genannt werden von euch. Ja, weil ich Geburt die Mutter war. Okay,
Daddy.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für alles. Und wir sehen uns, hören uns in 2 Wochen. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Ist ja egal. Ich glaube, ich drücke die nächste Folge Gerald aufs Auge. So, macht's gut. Ciao.